Marke und Robe.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Heute wieder mit meinem Lieblingspodcaster, Mitpodcaster, dem Peter Alexander Meissner, die Marke in unserer Runde. Hallo, Alex.
Ja, hallo, Thomas. Ich freue mich auch, dass wir es wieder geschafft haben, zusammenzukommen. Retter des Rechts, Direktkandidat aus Magdeburg, mein Lieblingsanwalt, Thomas Görke. Ich freue mich. Und wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Immer spannende Gäste bei uns. Und heute haben wir
den Konstantin Pott. Hallo, Konstantin.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Konstantin ist Spitzenkandidat der Jungen Liberalen für die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt und kann uns ganz viel erzählen, ganz viel spannende Sachen über, also wie es dazu gekommen ist. Das interessiert uns natürlich, wie Konstantin zu den Julis gekommen ist und wie das Leben da so ist.
Ja, klar, gerne. Ja, ja, gerne. Fange ich mal an, wie ich vielleicht zu den Julis gekommen bin.
Genau.
Also ich bin schon politisch länger eigentlich interessiert und aktiv gewesen, war früher auch mal in einer anderen Partei, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Und ja, dann hatte ich aber, nachdem ich da ausgetreten bin, eigentlich schon wieder Lust, auch mal irgendwie was zu machen und ein bisschen politisch auch zu diskutieren. Und ein Freund von mir, der war bei den Julis, der hat mich dann mal mitgenommen, einfach zum Stammtisch, und das war eine lockere Runde und wir haben viel diskutiert und ich war da ein paar Mal da, haben mir das dann einfach ein bisschen überlegt und mich dann kurz vor der Bundestagswahl war das dazu entschieden, dann einzutreten in die Julis und auch in die FDP. Das habe ich beides an einem Abend mal gemacht. beides einmal durch.
Was haben die dir gegeben vorher?
Also es gab vielleicht das ein oder andere Bier. Es war auch auf einer Parteiveranstaltung. Cool. Es war im Bundestagswahlkampf. Ja, genau. Und so bin ich quasi dann dazu gekommen und seitdem dabei geblieben. Dann war ich zwischenzeitlich mal im Kreisvorstand der Julis Halle, bin jetzt im Landesvorstand der Julis Sachsen-Anhalt, stellvertretender Landesvorsitzender. Und genau, macht mir sehr, sehr viel Spaß, die ganze Arbeit. Und es ist immer wieder schön, mit ein paar anderen jungen Menschen über Politik zu diskutieren und zu reden. Ja, macht Spaß.
Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut bei den Julis, denke ich.
Auf jeden Fall. Das sowieso.
Ja, ja. Dann musst du heute mal mit zwei alten Männern sprechen über Politik.
Aber alt ist ja relativ. Älteren.
Nee, aber mal Spaß beiseite. Du bist ja ein junger Mensch. Und man sagt immer so landläufig, also dass die Jugend sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Ja, ist das so? Oder?
Nee, also ich glaube, vor allem, wenn man sich jetzt so ein bisschen die neue, jüngere Generation anguckt, da hat man echt viele engagierte junge Menschen, die aber ein bisschen weg davon gehen, sich in Parteien zu engagieren, was ich sehr schade finde. Also man sieht es irgendwie so bei Fridays for Future zum Beispiel. Wenn man ganz viele junge Menschen, die sich aber jetzt ganz bewusst vielleicht nicht an eine Partei gewandt haben. Oder man hat es bei den Diskussionen freies Internet, bei den ganzen Protesten. Natürlich hatte man Parteien und Jugendorganisationen, die mitgelaufen sind, aber man hatte ganz, ganz viele Menschen, die sich so für einzelne Themen politisieren und politisieren lassen, nämlich die Themen, die sie dann wirklich auch ganz massiv betreffen. Ne? Klima, Freiheit im Internet. Und ich glaube, das wird auch weiter so sein, dass es eher so ist, dass die jungen Menschen nicht mehr so stark sich in eine Partei zuordnen. Weil auch manchmal Parteien sich ein bisschen ändern müssen. Und ich glaube, wir machen das inzwischen ganz gut bei der FDP, aber wir können es teilweise auch noch ein bisschen besser machen.
Okay.
Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die jungen Menschen schon Interesse an Politik haben, aber eben eher so themenbezogen und nicht so sehr stark parteipolitisch, ideologisch daran gehen.
Du bist ja auch in deiner Lebensgeschichte, ich habe mal auf deiner Internetseite geguckt, du bist ja ganz schön rumgekommen, geboren in Bayern, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Das ist ja witzig. Und dann, da hast du aber keine Erinnerung mehr dran, oder?
Da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Das war nur, also ein Jahr, nachdem ich geboren bin, sind wir dann nach Sachsen-Anhalt gezogen.
Okay. Das Thema davor interessiert mich nochmal. Du sagst, die Parteien müssen sich ändern. Was muss sich da ändern? Ich meine, alle sagen jetzt immer, wir müssen alle jünger werden, wunderbar. Aber also jung ist ja jetzt kein Allheilmittel für zukunftszugewandt. Ja, also es muss ja immer ein guter Mix sein. Was müssen die Parteien anders machen?
Ich glaube, dass man stärker auch, also in Teilen mit Sicherheit auch stärker jungen Menschen Vertrauen schenken sollte. Aber was man bei anderen Parteien deutlich stärker sieht als jetzt bei uns, bei der FDP, ist, dass sehr, sehr stark man bei politischen Entscheidungen darauf achtet, wie groß denn das Wählerpotenzial da ist. Und ich glaube, in Sachsen hatten mir das mal ein paar Julis auch erzählt. Die haben sich mit Leuten von der CDU unterhalten und die haben dann mal gesagt, na gut, aber wenn ich 1%, sage ich jetzt mal, von den Ü-80-Wählern kriege, müsste ich, um das auszugleichen, insgesamt an Stimmen mehr als 10 oder 15% oder vielleicht sogar 20% bei den jungen Menschen bekommen. Und das ist natürlich dann, da schauen dann vielleicht manche eher so auch aufs Wählerklientel, wo kann ich die meisten Stimmen abgreifen, um dann am Ende auch natürlich bei Wahlen erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man schauen muss, und einfach auch die Formate, wie man auf junge Menschen zugeht. Mhm. Man darf da die Jugendorganisation auch nicht ganz alleine lassen, sondern muss natürlich auch als Partei selber mal überlegen, wie kann man das machen. Die FDP hat jetzt dieses Jahr, das lief sehr, sehr gut, dieses Konzept Next Generation oder New Generation, ich weiß es nicht mehr genau. Genau. Und also bei den Julis in Halle, wir haben so unfassbar viele Mitgliedsanträge bekommen. Also ich glaube, seit Anfang des Jahres waren das 15 oder 20 Mitgliedsanträge, die da reingekommen sind. Da sind wir auf jeden Fall deutlich größer geworden. Und da sieht man, wenn man solche Sachen macht und versucht, die Leute anzusprechen und auch auf den Plattformen die Leute anzusprechen, dann kann das durchaus klappen. Hm. Also ich meine, wir machen es auch gut. Wir haben sowohl ja Facebook und Instagram und so weiter. Aber wenn ich da manche andere Parteien angucke, dann ist da auf jeden Fall bedeutend weniger Präsenz. Und natürlich ist es dann so, das ist ein wichtiger Informationspunkt einfach für junge Menschen. Hm. Bei Instagram was zu sehen, bei Facebook jetzt nicht mehr ganz so, aber Instagram ist viel, TikTok kommt gerade so.
Hab ich schon gelernt, Facebook ist was für Ü50, ja.
Naja, nicht ganz.
Nicht ganz. Nee, ist ja nicht schlimm.
Mhm. Also ich glaube so tatsächlich von den 16 bis 20-Jährigen, da hat nur noch ein ganz, ganz geringer Anteil Facebook.
Also, also ich finde das, total spannend. Also gerade diese Angebote, die gemacht werden sollen so an junge Menschen, das ist ja auch immer schwierig. Du willst ja junge Menschen einbinden in Verantwortung. Mhm. Und gerade meine Erfahrung ist es auch, dass es sehr schwer ist, die Leute dazu zu bekommen, was zu tun. Also selber aktiv zu werden. Oftmals hat man so kein Jugendbashing, das ist bei älteren Leuten mittlerweile genauso. Hat man so den Eindruck, dass sich viele also bespielen lassen wollen, aber nicht bereit sind, wirklich aktiv selber was zu machen. Ist das auch deine Erfahrung oder hast du da andere?
Boah, also ich würde das nicht so ganz so sehen. Es gibt okay. mit Sicherheit viele Leute, die sich bespielen lassen wollen, aber ich würde das unabhängig vom Alter sehen. Mhm. Mit Sicherheit ist es vielleicht so, dass junge Menschen mit einer gesunden Naivität an manche Sachen rangehen, weil man einfach vielleicht manche Erfahrungen noch nicht gesammelt hat und einfach mal sagt, ach komm, warum machen wir das denn jetzt nicht so? Und dann fällt man vielleicht auch mal auf die Nase oder holt sich eine blutige Nase oder wie auch immer, aber man steht dann wieder auf und dann macht man es anders und versucht es anders. Das ist eher so mein Eindruck. Natürlich machen junge Menschen Sachen falsch und jeder Mensch macht Sachen falsch und macht Fehler. Das ist vielleicht bei jungen Menschen ein bisschen häufiger mal, aber das ist auch gut so, weil man muss ja auch Fehler machen können. Ich glaube, vielleicht ist es inzwischen so, dass es junge Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen mehr Angst haben, Sachen falsch zu machen und deswegen sagen, sie lassen es lieber bleiben, irgendwie Sachen anzugehen.
Mhm. Aber hat man gerade beim letzten Podcast, machen ist krasser als, wie war der Spruch, Thomas? Hast du noch drauf?
Machen ist krasser.
Genau.
Kenne ich doch auch.
Ja, ist von dir. nee. Könnte aber sein.
Aber ihr seid doch total engagiert im Wahlkampf, ja? Also ich habe das jetzt so verfolgt, die Julis. Also wir hatten hier in Magdeburg und in Wolmerstedt Unterstützung von Julis aus Baden-Württemberg, aus, weiß nicht, wo sie überall herkamen. Fand ich total stark und kannte ich so überhaupt nicht vorher. Mhm.
Ja, also das ist auch eine Sache, die ich richtig cool finde. Ich hätte es selber auch nicht ganz so extrem erwartet, aber ich meine, bei euch in Magdeburg waren ja über 20, glaube ich, auch aus NRW.
Genau.
Auch mit Jens, der ja hergekommen ist. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich habe auch heute zum Beispiel auch einen Anruf bekommen, nochmal von Julis aus NRW, die dann auch nochmal nach Halle kommen wollen und da ein bisschen unterstützen wollen. Also ich glaube,
Also
dass das Ding ist, die sehen gerade auch, wie die Stimmung natürlich nach oben geht. Und da macht es natürlich nochmal deutlich mehr Spaß, irgendwie Wahlkampf zu machen. Und wir alle sehen gerade in Corona-Zeiten wenig andere Menschen. Und dann ist es natürlich nochmal schön, so ein bisschen rauszukommen und ein bisschen was zu machen und dann auch am Ende des Tages ja auch gewusst zu haben, dass man wirklich auch was geschafft hat. Und dass man vielleicht einen guten Beitrag leisten konnte, dass am Ende die FDP stark in den Landtag einzieht.
Die waren total begeistert. Also da war eine junge Dame mit dabei, die kam mit großen Augen in die Landesgeschäftsstelle und meinte nur, also das war ja fantastisch, man hat uns hier die Flyer aus den Händen gerissen. Und da hat sie in ihren jungen Jahren schon ganz andere Sachen kennengelernt. Also das fand ich schon beeindruckend. Also die Stimmung muss im Land wohl ziemlich gut sein. Also ist ja auch unsere Erfahrung. Also wir haben das gleiche Erlebnis mit Luftballons gehabt, nicht Thomas? Dass
Wobei das
uns
ja ein fieser Trick war, ja. Den Kindern die Luftballons in die Hand drücken. Aber es hat gewirkt und hat Spaß gemacht. Nee, das
genau.
stimmt.
Ja, wie sind deine Erfahrungen im Wahlkampf jetzt, Konstantin?
Ja, also prinzipiell, wenn man mit Leuten redet, ist das auch ein wirklich gutes Feedback. Ja, bei uns in Halle ist es ein bisschen schade, dass scheinbar sehr, sehr viele Plakate wirklich runtergerissen, runtergeschoben werden immer wieder und man hinfahren muss, die wieder richten muss. Aber das macht man natürlich auch, damit es halbwegs schick auch alles aussieht. Also die Stimmung bei uns in Halle ist richtig gut. Die Julis sind super engagiert und auch generell super viele Parteifreunde, die mit Flyer verteilen, die Ideen noch mit reinbringen. Wir haben ja auch jetzt noch einen Bürgerentscheid zur autofreien Altstadt, wo wir uns als FDP ziemlich klar im Vorfeld auch schon mal positioniert hatten, wo wir jetzt auch noch mal ein bisschen was für machen und ein paar Plakate noch für hängen und ein paar Flyer für haben. Aber das kriegen wir auch alles los. Und wenn
Worum
man
geht's da mit der autofreien Altstadt? Oder wie habt ihr euch da positioniert?
also das es ist ein Konzept, wo Teile der Altstadt, der Hallenser Altstadt komplett autofrei gestaltet werden sollen und wo unter anderem auch recht viele Parkplätze wegfallen. Und das ist in der Hinsicht problematisch, dass wir natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten so eine Entscheidung zu treffen, das ist erst vor gar nicht so langer Zeit, Ende letzten Jahres war das, wurde das vom Stadtrat beschlossen. Und da gibt es ein paar verschiedene Kritikpunkte dran, einfach weil es erstens in Corona-Zeiten eine ziemlich schwierige Entscheidung ist. Also wir haben irgendwie super viele sterbende Innenstädte und wir in Halle haben noch eine schöne, lebendige Altstadt, einen schönen Stadtkern. Und dann machen wir das jetzt autofrei und streichen da ein paar Parkplätze raus, damit noch weniger Leute herkommen, ist ein bisschen schwierig. Der Einzelhandel hat auch sowieso zu kämpfen. Das ist alles ein bisschen schwierig und teilweise einfach undurchdacht. Vor allem, wenn man so das Selbstverständnis von Halle ja eigentlich sieht. Ich meine, Halle ist im Moment ja größte Stadt Sachsen-Anhalts. Es wird jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz so gerne gehört, aber
Achtung, alles gut. Also wir sind Halle-Fans, Magdeburg und Halle-Fans.
Das ist schön, das ist schön.
Na, eher Magdeburg. Nee, alles gut, alles gut.
Nee, auf jeden Fall, das Selbstverständnis von Halle sollte ja auch irgendwie so sein, so im südlichen Sachsen-Anhalt so ein Oberzentrum zu sein. Und das wird natürlich dann nochmal schwieriger, wenn man es für Menschen, die von außerhalb vielleicht reinfahren sollen in die Stadt, die dafür einfach ein Auto brauchen, weil sie vielleicht noch mit zwei, drei Kindern unterwegs sind. Wenn man das unattraktiver macht, dann wird es immer mehr Leute geben, die sagen, ja, dann fahre ich nach Leipzig. Oder dann fahre ich nach Berlin, dann fahre ich nach Wolfsburg, dann fahre ich nach Magdeburg. Und da muss man natürlich schauen, dass man ein bisschen gegensteuert. Und deswegen haben wir uns da ziemlich klar dagegen entschieden. Und dann gab es ein Bürgerbegehren, was auch geschafft hat, die Unterschriften zu sammeln. Und deswegen wird jetzt darüber abgestimmt. Das heißt, um das auch hier vielleicht richtig zu formulieren, dass man natürlich mit Ja dann abstimmen muss. Das heißt, wir sagen Ja zum Bürgerentscheid für eine lebendige Hallenser Altstadt.
Okay, das haben wir dann hier auch nochmal kundgetan.
Genau.
Wann ist der Entscheid? Mit der Landtagswahl
Mit
zusammen
der
oder?
Landtagswahl zusammen, genau.
Okay, also dreimal ja, zweimal für die FDP und einmal für das Bürger, für den Bürgerentscheid in
Einmal für
Heilbronn.
Konstantin, einmal für die oder für ein spannendes, weiter spannendes, spannende Innenstadt von Halle und eine für die FDP.
Genau.
Genau, dreimal, drei Stimmen. Wir haben
Ja.
drei Stimmen. Nee, aber Halle ist doch so die Stadt der Kneipen und Clubs auch, habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Wie ist denn das jetzt da? Da ist doch auch alles zu, oder? Also
Ja,
die
das
ganzen
ist
Studentenclubs und alles, das ist doch bestimmt alles tote Hose im
alles,
Moment, nicht?
alles zu. Man muss auch echt gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sich dann wirklich auch davon hält. Ich fände es sehr schade, wenn vieles zumacht, weil wir da wirklich ein sehr breites Angebot haben und das natürlich auch einfach für den Hochschulstandort Halle
Ja.
total super ist. Aber ich hoffe, dass vieles irgendwie durchhält. Und ja, mal
Ja, die
gucken.
brauchen
Aber
noch brauchen Unterstützung, auch die Gastronomen halt, also nochmal,
ja.
also nicht so halbherzig wie bisher, sondern vielleicht auch nochmal ein bisschen intensiver und kräftiger. Ja.
Ja, also man muss sich das ja auch mal vorstellen. Die haben jetzt seit einem halben Jahr haben die zu. Also seit 6 Monaten. Und
Und die Miete läuft weiter. Das ist halt auch nicht so
ja,
einfach.
das ist auch tatsächlich, gibt es auch ein paar Freunde von mir, die davon hart getroffen wurden, die natürlich ihren Nebenjob verloren haben, die
Ja.
irgendwie Kellnern waren. Und das ist man, da war man natürlich der Erste in der Nahrungskette, der dann rausgeschoben wurde. Und da auch viele echt Probleme bekommen. Also das darf man auch nicht unterschätzen, was da dann nochmal alles mit dranhängt.
Also was, ja, Punkte dranhängen, was unsere Hörer jetzt ja nicht sehen, wir haben ja, also wir zeichnen das ja auch mit Bild auf. Der Podcast ist ja aber nur mit Ton. Du hast aber einen schönen Slogan, den finde ich eigentlich
Ja.
total klasse, Potenzial für Sachsen-Anhalt.
Genau.
Und spielst da ein bisschen auch mit deinem Namen. Hast aber ganz schöne Anfeindungen auch dafür bekommen, habe ich gehört. Ja, im Internet, gab es ja so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, also zumindest den einen oder anderen, der dich da angegangen ist, dadurch, ja.
Ja, gut, es gibt natürlich immer Leute, die sich dann drüber lustig machen. Aber ich glaube, damit ist was ganz Entscheidendes passiert, nämlich man spricht darüber.
Genau.
Und das ist schon mal, ist mir schon mal auch einfach viel wert, dass man darüber redet. Und dann kommt man vielleicht ja auch mal aufs Thema und kann mal darüber reden, was haben wir denn hier in Sachsen-Anhalt für Potenziale? Und was haben wir denn hier für Chancen? Und warum kriegen wir es denn nicht hin, dass wir die auch mal nutzen? Ich glaube, das ist, und damit ist einfach schon viel erreicht, dass drüber gesprochen wird.
Also auf jeden Fall, es ist ja Tatsache, also ja, positiv oder negativ. Publicity ist wichtig,
Genau.
aber was ist denn das Potenzial von Sachsen-Anhalt aus deiner Sicht? Wo ist deine politische Agenda?
Also ich glaube, dass wir eigentlich schon ein paar ganz gute Ansätze haben. Wir haben zum Beispiel mit den Universitäten einen super Magnet für junge Menschen. Vor kurzem erst hat die Halle, ist das Hochschulranking wieder rausgekommen und die Uni Halle hat wieder extrem gut abgeschnitten. Das zeigt einfach wirklich, junge Menschen kommen hierher, kommen hier studieren. Und man merkt es auch, wenn Semesterferien sind, dass hier viel weniger los ist. Also ich kann es jetzt für Halle einfach ein bisschen stärker beurteilen.
Ja, ist ja
Aber
klar.
in Magdeburg ist das natürlich auch so.
Ja.
Und ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, dass wir den jungen Menschen hier stärker eine Perspektive geben oder bieten, dass sie hier bleiben. Dass es die Jobchancen gibt, dass wir eine gute Wirtschaft haben, damit die Leute dann sagen, ich kriege hier einen guten Job und ich bin jetzt hier verwurzelt, ich kenne hier Leute, ich kenne die Stadt ist schön und ich kann hier auch günstig wohnen, und bezahlbar wohnen und nicht so wie jetzt vielleicht in München oder in Berlin.
Sehr auch, ja.
Und wenn man dann noch gutes Angebot für Kinderbetreuung und so weiter in der Gegend immer hat, dann ist das, glaube ich, dass wir da wirklich was rausholen können, weil die jungen Menschen sind hier und die bilden wir hier aus. Wir müssen sie nur noch hier halten. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was da dann natürlich mit dazugehört, ist, dass wir, glaube ich, die jungen Menschen stärker dabei auch unterstützen müssen und motivieren müssen, vielleicht auch selber zu gründen, selber ihr Leben in die Hand zu nehmen und selber die Ideen, die sie haben, ja, unternehmerisch dann umzusetzen. Also wir haben hier in Halle den Weinberg Campus. Wo es ja auch ein Gründerzentrum gibt, wo super innovativ geforscht wird. Teilweise ist es so, wird dann vielleicht hier kurz gegründet und dann geht man nach Leipzig. Und das ist super schade. Und da muss man
Traurig.
versuchen, natürlich dann die Anreize zu schaffen und auch, ja, die Leute frühzeitig fördern, frühzeitig darin bestärken, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das wissen die Leute und junge Menschen merken sich das. Der hat mir jetzt da schon mal geholfen, dann bleibe ich jetzt auch hier und dann mache ich das hier.
Naja, und wenn die dann auch noch auf ein Umfeld stoßen, wo sie dann immer noch ein bisschen, also auch nach der Gründung gleich noch betreut und ein bisschen aufgefangen werden, das wäre eben auch wichtig, ja, und nicht, ja. So, du bist jetzt fertig mit dem Studium, du gründest jetzt und dann mach, was du willst. Das ist halt das, was viele abhält, denke ich, ja, so dieses, ich weiß nicht, wie ich dann hier, wie es weiterläuft, da müsste man dann diese Übergangsphase viel enger, also meiner Meinung nach viel enger betreuen.
Ja, natürlich.
Ja, es muss so eine Stimmung her, dass die Leute wieder also Lust drauf haben zu gründen. Ja. Ja. Also meine Erfahrung, gerade in so in Gesprächen, ist ja, dass viele sich hochqualifizieren, eigentlich auch entsprechend das Know-how hätten, sich selbstständig zu machen. Aber dass ja auch im Land dieses selbstständig machen gar nicht mehr so attraktiv ist. Also die wollen lieber hochbezahlte Jobs haben bei großen Unternehmen mit einer super sozialen Absicherung und einer gut tarierten Work-Life-Balance. Aber das Risiko auf sich zu nehmen, sich zu gründen, also ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, das ist ein bisschen kleiner im Moment. Also da, denke ich, müsste man auch mehr Mut machen bei den jungen Leuten, zu sagen, das sind Möglichkeiten, da kann man sein Leben gestalten, kann frei entscheiden. Das fehlt mir so ein bisschen im Moment. Wie ist da die Stimmung bei den Studierenden? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die gute Ideen haben, sich nicht trauen zu gründen und die Leute, die noch nicht so die Idee hatten, aber eigentlich Lust drauf hätten, irgendwie vielleicht selber was zu machen und selber was aufzubauen. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen zusammenführen und dann klappt das auch. Also so ist meine Wahrnehmung in meinem Umfeld einfach. Aber ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sich entscheidet zu gründen und vielleicht irgendwie ein Produkt rauszubringen, dann ist es super wichtig, da einfach ganz viel Zeit in die Entwicklung zu stecken. Aber es ist in Sachsen-Anhalt oder wie auch generell in Deutschland natürlich so, dass man so viel mit Bürokratie zu tun hat und dann nochmal 5-mal hin und her laufen muss und ja auch nicht die Möglichkeit hat, Großsachen digital zu machen. Da glaube ich, ist auch, wenn man das
vereinfacht
und wenn man auch wirklich... das ist auch ein wichtiger Punkt vielleicht, dass man vielleicht in der Schule schon so ein Fach einfach auch mal Wirtschaft verpflichtet oder Hauswirtschaft verpflichtend hat, dass die Leute auch so ein bisschen wissen, okay, so geht das. Und wenn es einfach geht, dann werden es auch schneller Leute machen. Und ich glaube, dann kriegen wir auch wieder mehr Leute dahin, dass sie da in dieses Risiko gehen, ganz bewusst da reingehen und hier richtig was aufbauen. Weil wir haben die talentierten Leute auf jeden Fall hier.
Also ich weiß gar nicht, lernt man das in der Schule, wie man ein Unternehmen gründet? Wahrscheinlich nicht, nee.
Also ich habe es nicht gelernt. Also ich hatte quasi in meinem Sozialkundeunterricht hatte ich ein Semester, wo es um Wirtschaft ging. Das war aber mehr so Volkswirtschaft. Und es gibt aber Schulen, die haben so ein, also es gab auch ein Wahlfach, man konnte Wirtschaft wählen, aber was da genau dran kam, weiß ich nicht, weil ich es leider nicht hatte. Aber es gibt durchaus Schulen, die auch ein Fach Hauswirtschaft haben, also wo die ganz unterschiedliche Sachen auch lernen. Bei Verträgen auf bestimmte Sachen zu achten und auch selber ein bisschen Haus zu halten einfach, ne? Zu gucken, wenn ich jetzt einkaufe, so und so viel kostet das und das. Ich glaube, das ist ein super wichtiges, eigentlich eine sehr wichtige Sache, auch später, wenn man auszieht von zu Hause irgendwann mal.
Ja.
Also ich war da am Anfang ein bisschen auf mich alleine gestellt und wusste es dann, ich war ganz froh, dass meine Eltern in der Nähe waren. Aber das ist natürlich ein großer Schritt und wenn man da ein bisschen drauf vorbereitet wird, auch schulisch, war das, glaube ich, nicht verkehrt.
Sind deine politischen Themen? So in der Hauptsache?
Ach so, ja, naja, hauptsächlich junge Menschen.
Okay, ja, na klar.
dass man eben versucht, jungen Menschen, ich sage immer, Türen zu öffnen und ihnen nicht Steine in den Weg zu legen. Dass man einfach sagt, die Politik sollte ein Partner sein und nicht irgendwie welche, die immer wieder neue Regulierungen und immer wieder neue Auflagen und dies und jenes machen, sondern versuchen, das Leben für die Menschen möglichst einfach zu gestalten. Dass man sich wenig mit anderen Sachen rumärgern muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass junge Menschen eben hier bleiben in diesem Bundesland. Und ansonsten für mich auch wichtig das Thema Hochschulen, weil ich selber natürlich studiere. Da steckt man natürlich auch drin. Und aktuell, was einen dann auch natürlich beschäftigt, ist Hochschulen und Studenten so in den Corona-Zeiten, was man da teilweise hört, das ist... Da kann man selber froh sein, wenn man nicht so sehr davon betroffen ist, ihren Job verloren haben, BAföG nicht erhöht bekommen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ein Thema von mir, was wir auf jeden Fall angehen müssen nach der Landtagswahl. Mhm. Mindestens im Bundesrat müssen wir da aktiv werden.
Mhm. Ja, die haben sich ja so eingerichtet, ja, haben sich eine Wohnung genommen irgendwo oder ein Zimmer, zahlen da Miete dafür, hatten vielleicht einen Job, mit dem sie durch Kellnern oder durch andere Sachen Geld verdient haben. Das fällt jetzt weg und weiß gar nicht, ob es dafür Hilfen gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Nee.
Also im ersten Lockdown gab es Hilfen. Ja. Die sind aber dann auch teilweise, wie jetzt die Novemberhilfen, kam so spät an und
April, ja. War
das schon alles ganz, ganz wild, sage ich mal. Ja. Und ich meine, die Zahlen sind da tatsächlich auch ziemlich deutlich. Also es gab, vor ein paar Wochen habe ich das gelesen, dass immer mehr Studenten wieder zurück zu ihren Eltern ziehen. Und das war so kurz vor Semesterbeginn, das müsste so Ende März gewesen sein. Und da wusste man auch als Student noch nicht einfach, wie findet das nächste Semester überhaupt statt, weil man ja immer so dieses, stört mich auch, dann immer so 2 Wochen auf Sicht fahren und man weiß gar nicht, was kommt danach. Und man wusste als Student einfach nicht, ja, wie sieht das nächste Semester aus? Man wusste nicht, ist es digital, ist es hybrid, ist es in Präsenz? Gut, Präsenz konnte man so ziemlich ausschließen, aber
Was ich auch, glaube ich, total schwierig finde, ist, wenn du Studienanfänger bist, so Erstsemester, und du weißt jetzt gar nicht, also du findest dich ja eh schon nicht zurecht, aber dann läufst du auch noch durch eine Uni, die menschenleer ist und wo dir auch gar keiner so wirklich helfen kann. Ja. Also das stelle ich mir so richtig schwer vor, das möchte ich nicht haben.
Ja, man kann ja gar nicht mehr durch die Uni laufen.
Ja.
Also man kann sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt Leute, die jetzt im zweiten Semester sind, die waren noch kein einziges Mal vielleicht in der Uni.
Ach echt, ja?
Ja. Also die haben vielleicht noch gar nicht von innen gesehen.
Das ist ja, und dann das ist ein Selbstverständnis heute, dass du dann, wenn du Online-Unterricht machst, brauchst du einen Breitbandanschluss oder also zumindest einen flüssigen Internetanschluss, brauchst wahrscheinlich einen Laptop und halbwegs gescheiterst oder einen Computer. Also die ganze Hardware hat ja auch nicht jeder. Ja? Also ja. Man geht zwar heute davon aus, dass jeder zu Hause einen Computer hat, aber das kostet Geld und muss auch bezahlt werden. Also da gibt es auch keine Unterstützung für die Studenten dafür, ne? Also so ein Hardware-Zuschuss oder irgendwas?
Also von einem Hardware-Zuschuss habe ich jetzt zumindest noch nichts gehört. Mhm. Das Einzige, was es quasi gab, war im letzten Semester, wenn man Prüfungen schreiben musste und man hat gesagt, man hat jetzt vielleicht nicht das beste Internet, wie auch immer. Oder man hat keine Webcam und man musste sich mit Webcam dazuschalten bei einer Prüfung. Dann hieß es ja, dann können wir euch im Computerpool quasi einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Das war dann so ein bisschen die Unterstützung.
Mhm. Aber es hilft ja auch noch nicht beim Lernen. Nee, das ist ja.
Nee, und was man natürlich auch sehen muss, gerade jetzt welche, die jetzt im letzten Wintersemester, also vor dreiviertel Jahr ungefähr angefangen haben zu studieren, die hatten ja zum Großteil noch nicht mal einen Abschluss von der Schulzeit. Die hatten ja noch nicht mal ein Abi bei. Die hatten keine Mottowoche, die hatten nicht so dieses, jetzt ist es vorbei. Und also ich glaube, mit allen, mit denen ich mich jemals unterhalten habe, über so Ende von der Schulzeit, haben mir alle gesagt, ja, der Abiball war so der Moment, so da hat man komplett einmal abgeschlossen.
Klar.
Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Das war genauso. Also ich erinnere mich, das Ende von der Schulzeit war der Abiball. Da habe ich auch noch der Abschied von den ganzen Lehrern, von den Mitschülern. Du siehst die da das letzte Mal, die Leute, mit denen du so einen großen Teil deiner Jugend verbracht hast. Und also ich weiß nicht, wenn das fehlt, dir fehlt wirklich so diese Stufe. Jetzt fängt was Neues an und die Schule ist jetzt vorbei. Da fehlt ja auch eine Erinnerung fürs Leben dann irgendwie.
Also du brauchst einen vernünftigen Abschluss und gerade dieser persönliche Kontakt, wenn der nicht da ist oder nicht da sein kann, das ist natürlich schrecklich. Ja. Das ist, also die ganzen sozialen Kompetenzen gehen da ja auch ein bisschen verloren oder werden, ja, oder verkümmern.
Na klar.
Aber was könnte man da schnell machen, um zu helfen? Also
Alle impfen und dann
Wähler. Alle impfen, genau, ja.
Alle impfen
testen, und dann impfen.
Wähler. Also ich glaube, man könnte durchaus an der Uni auch dafür sorgen, dass man mit einer guten Impfstrategie teilweise manche Sachen öffnet. Hm. Also ich glaube, das wäre schon möglich. Man könnte auf dem Campus durchaus mobiles Testzentrum, sage ich jetzt mal, aufbauen. Hm. Man muss natürlich gucken, wie wird es finanziert. Da darf man die Unis nicht alleine lassen. Die hatten nämlich jetzt auch durch Corona, durch die ganze Digitalisierung, die da aus dem Boden gestampft werden musste, hatten die auch mehr Kosten, die nicht vom Land irgendwie übernommen wurden. Aber ich glaube, das wäre so ein Punkt. Da könnte man durchaus mal schauen, wie man das macht. Und man hat natürlich auch viele junge Menschen, für die ist jetzt Corona nicht so gefährlich.
Ja.
Und meine, wenn ich jetzt alleine zu Hause wohne, dann ist es einfach auch für mich total viel wert, auch wenn es nur 6, 7 andere Leute sind, mit denen in einem Seminar zu sitzen. Aber wenn für die alle quasi auch Corona nicht gefährlich ist, die zu keiner Risikogruppe gehören, dann ist natürlich auch der Punkt, dann sage ich, warum sollte man es nicht, wenn die negativ getestet sind sogar noch, nicht möglich machen?
Man hat ja die Hygienevorschriften und wie du sagst, man kann testen vorher.
Man kann auch Abstände einhalten.
Ja,
das ist also, ja auch möglich.
Das ist ja durchaus, genau.
Oder Konzepte tatsächlich auch im Freien. Also wir haben auf dem Steintor-Campus bei uns in Halle, das ist eine riesengroße, schöne Wiese, da gibt es auch Möglichkeiten zu sitzen draußen. Wenn es ein Seminar ist, wirklich mit vielleicht 6, 7 Leuten, ist es eine Möglichkeit zu sagen, da mit Abständen draußen, man muss ja nicht immer eine PowerPoint-Präsentation haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass man das wieder braucht oder man sagt halt, man lädt es halt hoch. Und ich erzähle euch jetzt was und wir diskutieren oder wir sprechen darüber.
Genau.
Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, was man versuchen könnte.
Ja, wir haben auch schon gerade gelernt, dass PowerPoint ja auch nur der modernisierte Polylux ist, ja, Thomas?
es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich, mein Papa ist ja auch Professor in Magdeburg.
Okay.
Und der hat auch mal erzählt, ja, inzwischen haben ja alle PowerPoint, das war vor ein paar Jahren. Und dann, außer ein Kollege von ihm, der hat sich ganz lange immer gegen geweigert. Und der hat das halt wirklich immer auf dem Polylux geschrieben.
Ja.
Und irgendwann hat dann dieser Kollege gesagt, ja, er hat das jetzt auch als PowerPoint. Was er aber gemacht hat, ist quasi seine Zettel, die er handschriftlich beschrieben hat, einfach einzuscannen und auf diese PowerPoint-Präsentation zu packen. Ja. Also auch so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, wie Digitalisierung so bei der Verwaltung funktioniert.
Aber genau so funktioniert die bei der Justiz und bei der Polizei, haben wir gerade festgestellt.
Die elektronische Akte. Wir kriegen eine E-Mail, drucken die aus, scannen die ein und...
Ja, schön.
Aber was mich noch mal interessieren würde, Konstantin, wer ist denn eigentlich Konstantin Putt? Also was machst du sonst so? Hast du Hobbys außer Politik, außer Julis? Ja, was machst du so? Wer bist du?
Ja, so viel Zeit bleibt da im Moment natürlich nicht noch nebenher, aber ich bin ein sportbegeisterter Mensch. Also ich schaue sehr viel Sport, Fußball, American Football gucke ich sehr gerne.
Ja.
Ich gucke Dart sehr gerne und ich spiele auch Dart selber sehr gerne. Bin auch im Verein. Ist jetzt gerade natürlich auch nicht ganz so viel, leider.
Ja.
Es fehlt auch, aber das sind so ein paar Sachen, die ich gerne mache.
Ansonsten, dort ist ja gewaltig, ja. Die füllen ja riesen Hallen mit Menschen.
Ja. Das ist ja. Das kommt immer mehr auch in Deutschland. Also es ist auch, man merkt wirklich, wie das wächst und wie das größer wird.
Wo kommt das gerade? Da war doch jetzt gerade ein Deutscher ziemlich weit oben, ja. Der wäre doch irgendwie fast Europameister oder irgendwas geworden. Wie war denn das? Das ist noch gar nicht so lange her. Da saß ich, das erste Mal in meinem Leben saß ich vorm Fernseher und habe beim Dartspiel mitgefiebert.
Echt, ja?
Es könnte sein, dass es Ende letzten Jahres die WM war.
Ja, 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 genau.
Ja, Gabriel Clemens.
Ja.
Ja, ja, das war die WM. Das war ein dramatisches Spiel, wo er ausgeschieden ist. Also es war sehr schade. Aber naja. Aber das ist auch so einfach so eine Sportart, die jetzt so ein bisschen kommt. Das ist total schön, so wie sich das so aufbaut und wie sich so Strukturen ergeben. Total spannend.
Ja, okay. So. Außer Sport, was machst du noch so? Oder Sport schauen? Oder?
Ja. ist ja auch schon einiges.
Ja, aber wir ja auch. Wir gucken ja auch Fußball. Also, hallo?
Ich könnte jetzt böse sein und könnte sagen, ob der FCM wirklich was mit Fußball zu tun hat.
Ja, nein.
Wie viel Zeit haben wir?
Alles.
Warte mal,
Natürlich nur Spaß. Ich hoffe ja auch immer, ich bin ja für beide Sachsen-Anhalter Mannschaften, die sollen beide ordentlich.
Also haben jetzt auch beide gerade, glaube ich, am letzten Spieltag die Klasse erhalten.
Genau,
also,
auch sehr gut.
Also sehr toppi.
Genau, auf jeden Fall super. Ja, ansonsten bin ich auch viel und gerne mal mit Freunden unterwegs. Abends mal ein Bierchen trinken, auch auf Sport schauen dann oder wie auch immer. Einfach so, was man als junger Mensch gerne macht, mal feiern gehen, mal ein Bierchen trinken. Das gehört natürlich auch dann dazu. Ja, das sind so ein paar Sachen.
Was studierst du?
Ist bei mir im Moment ein bisschen kompliziert.
Kompliziert ist gut, da. Wir haben ja Zeit.
Ja,
Und wir sind unter uns, also.
Und ja, genau. Ja, so kommt er nicht raus am Ende. Ne?
Nee, nee, wir verraten das nicht. Wir verraten nichts.
Nee, ich studiere aktuell noch Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Bin da so die letzten paar Seiten meiner Bachelorarbeit fehlen noch. Okay. Und habe jetzt nebenbei ein Zweitstudium angefangen, Wirtschaftsinformatik. Ui. Weil ich da mich im Master ein bisschen umorientieren möchte. Ich habe aktuell Politikwissenschaften als Hauptfach, möchte aber ganz gerne in Wirtschaftsinformatik in den Master rein und da muss ich noch ein paar Module sammeln, beziehungsweise mich ein bisschen vorbereiten und deswegen mache ich das nebenbei jetzt auch noch. Man hat ja sonst nicht zu viel zu tun.
Okay. Was hat dich dazu bewogen? Was hat dich dazu bewogen, da jetzt sich umzuorientieren? Also
ja, also es waren am Ende verschiedene Faktoren. Ich hatte, als es so gegen das Ende ging, überlegt, eigentlich war dann auch der Plan, ja, ich probiere es mal mit dem Politikwissenschaftsmaster. Da ist dann kommunikativ ein bisschen was schiefgelaufen mit der Uni. Die hatte auf der Website stehen, dass es keine Zulassungsvoraussetzungen gibt, aber es gibt quasi so einen NC, der in der Prüfungsordnung festgelegt ist.
Okay.
Wo ich dann nichts von wusste und deswegen leider da nicht reingekommen bin. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, was kannst du sonst machen? Weil ich schon ganz gerne auch einfach in Halle bleiben möchte. Und ja, dann habe ich mir überlegt, Wirtschaftsinformatik, die Module, die ich bis dahin schon belegt hatte durch das Nebenfach, fand ich eigentlich immer interessant, fand ich immer spannend. Und finde ich auch jetzt im Moment sehr interessant und sehr spannend, da viele Sachen. Und das ist durchaus ein Bereich, in dem ich mir das auch immer vorstellen kann oder auch davor schon vorstellen konnte, auch zu arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, naja, dann probierst du mal was Neues aus und guckst mal, wie es dann wird. Und ja.
Das dann klingt ja auch spannend, ja.
So ein bisschen Übergangsphase ist es
im Moment. Okay. Ja, kann ja auch in der Politik enden, ja, dann ohne.
Ja, also mein Bachelor schaffe ich schon noch. Aber ich würde wahrscheinlich sogar trotzdem versuchen, das auch fertig zu machen. Weil ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich nicht nur auf Politik versteift und immer auch weiß, okay, kann ja jederzeit sein, dass man nicht mehr gewählt wird oder wie auch immer. Das kann natürlich alles passieren. Und da glaube ich, ist super wichtig, dass man nicht darauf angewiesen ist.
Plan B schadet nicht.
Nie.
Genau.
Das stimmt. Mhm.
Auf jeden Fall.
Was hast du für Urlaubspläne?
Oh, Urlaubspläne. Ja, im Moment nicht ganz so viel.
Nee, das ist irgendwie schwierig, ja.
Ja, ich wär super gern mal wieder an die Ostsee gefahren. Da hat meine Tante ein kleines Ferienhäuschen. Aber das geht leider nicht, weil das schon ziemlich billig ist von ihr selber. Und ja, das ist ein bisschen schade. Würde ich gerne mal wieder machen.
Ja, vielleicht kommt das ja noch mit der Ostsee, dass man wieder hin darf. Im Moment darf man ja nicht. Ja,
ja, ich bin mal gespannt. Also Sachsen-Anhalt möchte ja zumindest jetzt hier erstmal ein bisschen lockern, was dann passiert.
Wo ist das? Wo ist das Ferienhaus an der Ostsee?
Timmendorfer Strand ist
da. Oh.
Ja, schön. Ist
super schön.
Ja.
Ja. Bei euch Urlaub.
Aber du kennst du die Ostsee? Also Rügen, Dors?
War ich selber noch nicht, nee, leider nicht.
Ah, dann kann ich nur empfehlen. Auch eine herausragende Region.
Da hat Alex sein Boot.
Ah, genau.
Also, wenn du Alex warst, wo er Urlaub macht.
Ostsee.
Ostsee segeln.
Genau. Also traumhaft. Also Ostsee, ich bin ein absoluter Ostsee-Fan. Das ist, also egal wo, das ist immer eine unwahrscheinlich schöne Landschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
genau. Also ich würd gern mal in die USA fliegen, tatsächlich, weil ich da noch nie war, komischerweise.
Okay. Du warst noch nie in den USA? Nee?
Nein.
Gut, bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her.
Es fehlt mir noch auf meiner Weltkarte.
Ja, also USA ist auch ein unglaublich. Also eigentlich musste dir oder habe ich gelernt, USA ist ungefähr so wie Europa. Also wenn du sagst, du fliegst nur anders, aber du fliegst in die USA. Nee, ich meine damit, du sagst, du fliegst in die USA. Das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, du fliegst nach Europa. Weil die USA ist unglaublich groß und vielfältig. Also dann musst du schon sagen, ich fliege nach Kalifornien oder nach Florida oder so wie du hier sagen würdest, du fliegst nach Deutschland oder nach Paris oder sowas.
So konkret war ich noch nicht. Ich habe erstmal den R-Teil.
Was sind deine Fernziele, Konstantin?
Ich würde gerne mal nach, also ich bin gar nicht so derjenige, der super weit immer wegfliegt und okay. der auch sehr viel einfach in der Region immer bleibt, aber wo ich gerne mal hin würde, ist Island. Das würde mich total reizen.
Warum?
Also ich bin nicht so der Freund immer von so riesen Städteurlauben. Okay. Weil, also ich meine, das ist, für mich ist das einfach nicht Entspannung, sondern für mich ist das dann irgendwie auch mehr so wieder Stress, okay, und jetzt muss ich mir Sachen angucken. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch mal schön, wo zu sein, wo man vielleicht einfach mal die Natur genießen kann und einfach mal da unterwegs sein kann und mal was ganz anderes hat. Das würde mich, finde ich einfach schön.
Und Island hat ja vom Fotos ja eine traumhafte Natur, ja.
Ja.
Aber ich habe gehört, wenn man da einreisen will, muss man die Namen von mindestens 3 Vulkanen aufsagen.
in der Landessprache.
In der Landessprache.
Das wäre doch mal was.
Naja, die Natur ist genial da. Ja,
auf jeden Fall.
Das ist aber auch eine Sache, die einen so ein bisschen an Corona stört, mich persönlich jedenfalls, ja, dass man so, also, dass man das nicht kann. Also auch wenn man es nicht machen würde, aber man könnte es und jetzt kann man es nicht, obwohl man es ja vielleicht gar nicht gemacht hätte. Also so dieses Gefühl von eingesperrt sein, ja, so.
Die Möglichkeit, einfach mal rauszukommen, so aus den eigenen 4 Wänden. Mal wirklich einfach was anderes zu sehen.
Hast du sowas schon mal vorher mal erlebt oder so? Außer Stubenarrest jetzt oder sowas vielleicht?
Bei mir gab es keinen Stubenarrest.
Okay. Du hast liberale Eltern, oder?
Ja, es ist, das interpretiert, glaube ich, jeder oder kann jeder für sich selbst interpretieren.
Da gab es Internetarrest, also da brauchst du die Einsung. Nee, Spaß beiseite. Hast du so eine Einschränkung schon mal erlebt irgendwie in deinem Leben?
Nö, das ist Neuland.
Finde ich sehr schön, also dass das nicht so ist.
Also, ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, so am Anfang, also so zum ersten Lockdown Anfang letzten Jahres oder ja, so im März war das rum, glaube ich, da war das auch einfach so, ja, war dann irgendwie so spannend und mal gucken mal so, was passiert jetzt. Das war so, also hatte ich so die Wahrnehmung, da jetzt mal gucken und erstmal was zu tun gehabt mit noch Veranstaltungen absagen und Termine absagen und dass das alles jetzt ja nicht geht. Da hatte man dann was zu tun und da gab es ja irgendwie auf einen Schlag ganz viele Angebote von unterschiedlichen Sachen, was man digital machen kann. Hm. Das war ja auch alles nicht so lange. Das fand ich da eigentlich ganz, war einfach so spannend. Man guckt mal so, okay, was passiert jetzt? Und aber inzwischen ist es so, das geht auch einfach ein bisschen an die Substanz. Also, oder das heißt ein bisschen, das geht ziemlich an die Substanz. Es ist aber schön, dass das Wetter jetzt besser wird und dass es wieder grün wird. Kann man zumindest mal draußen ein bisschen unterwegs sein.
Genau. Ich glaube, dieser Freiheitsdrang ist bei vielen jetzt da, ja. Also, dass man einfach die Sonne will, dass man dieses Trübe hinter sich lassen möchte. Und wenn es geht, auch gleich den Lockdown mit, ja.
Ja, natürlich, natürlich.
Aber ich bin da guter Hoffnung, wenn wir es irgendwann schaffen, ausreichend Impfstoffe zu bekommen, dass wir dann halt einer halbwegs vernünftigen Zukunft da entgegenschauen, ja.
Ja, Bei mir schwankt das immer so ein bisschen. Also ich sag mal, also ich hoffe es natürlich und wünsche mir das immer, aber so immer so, je nachdem, was so gerade für ein Tag ist, ist es unterschiedlich, was ich glaube, was passiert oder wie es weitergeht. Dann man weiß auch bei der Bundesregierung ja nie so ganz, wie das Krisenmanagement weitergeht.
Das weiß die im Moment, glaube ich, selber nicht so richtig. Nee. Also manchmal machen die ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Also ich habe das gerade mit Spannung beobachtet, jetzt die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mit beobachtet habt. Also es gab ja jetzt hier diese Bundesnotbremse, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und jetzt wird ja von der Bundesnotbremse schon wieder Abstand genommen und es werden die ersten Erleichterungen aufgefahren. Ja. Wahrscheinlich, weil man mal die Hausjuristen gefragt hat, Thomas wird das wahrscheinlich besser wissen als ich, und die gesagt haben, Leute, das haltet ihr von den entsprechenden Gerichten sowieso nicht durch. Hat man jetzt schon zurückgerudert und bestimmte Öffnungen wieder praktiziert. Also
was mich so aufregt bei dieser Diskussion, ist der Begriff Rückgabe von Grundrechten.
Ja, ja.
Das macht mich irre. Ja, also das ist irgendwie, du hast so das Gefühl, du bist darauf angewiesen, dass dir jemand die Ausübung deiner Rechte erlaubt. So.
Ja, es wird ja immer
du hast von. Hast du irgendwie abgegeben und dir geben die jetzt die so ein bisschen Brötchen
Stückchenweise zurück.
Stückchenweise ja. zurück.
Also, dass man halt auch von Privilegien spricht,
ja, dann teilweise. Ja,
es ist doch, genau, also das ist so total absurd, verstehe ich überhaupt nicht.
Privilegien für Geimpfte, das ist so ein.
Oh, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor 40, also zu DDR-Zeiten erlebt. Ich muss jetzt erstmal rechnen, wie lange das her ist. Da hat man Reisefreiheit bekommen und sowas. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir da weit weg davon sind. Also auch schon vom Vokabular her, da hat Thomas absolut recht. Also Grundrechte stehen einfach mal jedem zu. Und der die einschränkt, hat das zu erklären, warum er die einschränkt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm.
Ja, das ist, finde ich, auch so in der Debatte eigentlich so von Tag zu Tag Lockdown ein bisschen mehr verloren gegangen. Also das, da hat man immer mehr so ein Vokabular und so eine Sprache entwickelt. Das finde ich teilweise einfach unangemessen.
Mhm.
Also auch wie man mit Menschen dann teilweise umgeht, die denen es im Lockdown nicht gut geht. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zum Beispiel in Bavue war das, wo der Ministerpräsident zu Studenten gesagt hat, ja, haben Sie sich mal nicht so, wenn Sie sich jetzt mal Ihre Situation angucken und von ein paar anderen Menschen, dann sehen Sie ja hier, dass Sie sich ja jetzt keine Depression einreden müssen.
Ja, übel.
Also da frage ich mich auch, wie man sowas von sich geben kann. Also es gibt, glaube ich, vielen Menschen, denen es gerade da nicht so gut geht.
Oder so einfach dieses, naja, nur weil habt euch mal nicht so, ihr seid doch sowieso alle nach 22 Uhr nicht mehr draußen, dann tun euch doch auch diese Ausgangssperren nicht weh. Was ist denn das für ein Ansatz?
Ja, das dachte ich mir auch. Und so dieses, ja, ihr könnt doch abends draußen eh nichts mehr machen.
Ja, genau.
Was wollt ihr denn? Warum? Denn Ausgangssperren sind doch nicht schlimm.
Wann wart ihr denn das letzte Mal um 21 Uhr joggen oder irgendwie sowas? Ja, das.
Aber
egal, ich möchte es dürfen.
Das ist aber auch so ein bisschen so dieses Gefühl, was man im Moment hat, dass so mit so einer Rasenmähermethode einfach so aktionismusmäßig irgendwelche Maßnahmen rausgehauen werden. Und im nächsten Schritt reichte dann eben auch nicht Mund-Nasenschutz, weil ich weiß noch, wie kreativ alle waren und sich irgendwelche
Sachen. Das war schön.
Genäht haben und das fand ich auch teilweise sehr individuell, was die Leute da also versucht haben, das auch schön zu machen, das Ganze,
ja dieses Elend. Das war auch, fand ich auch echt schön. Also da haben das auch Leute dann so ein bisschen zum Anlass genommen, da auch mal kreativ zu werden.
Genau.
Das war echt schön. Also und auch mal so ein Statement zu setzen. Also hier in Halle gab es ganz viele HFC, also HFC-Fans, die sich dann Masken mit dem HFC-Logo drauf gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das in Magdeburg mit dem FCM
ist. Ja, na klar, mit dem FCM, klar. Mit dem Magdeburger Dom drauf. Aber mein Highlight in dem Zusammenhang war ja die Maske mit Polizei drauf, die ich von Alexander bekommen habe. Da ist eine Maske, da steht ja ganz groß so in Leuchtschrift Polizei drauf. Und da habe ich mir einmal den Spaß gemacht, war einkaufen hier in so einem riesen Supermarkt und habe diese Polizeimaske getragen. Das war so klasse.
Aber also mein Highlight war natürlich auch die Polizeimaske, war übrigens vom BDK, wo ich im Landesverband ja aktiv bin. Also auf der anderen Seite stand BDK, das war eine Wendemaske sozusagen. Also die konnte man beidseitig tragen und natürlich zwischendurch mal waschen. Aber was mein Highlight war, war tatsächlich so eine Maske mit einem Smiley drauf. Also das fand ich total schön, weil die Leute einfach dieses Statement, was du sagst.
Ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt irgendwie da ist. So zum ersten Lockdown war einfach die Bereitschaft natürlich viel größer. Man wusste nicht so ganz, was kommt da auf einen zu. Okay, wir schränken uns jetzt erst einmal ein, weil wir nicht wissen, was das genau für ein Virus ist und wir wissen, das kann gefährlich sein. Aber inzwischen ist es ja so, wir drängen ja die Leute immer mehr ins Private, wo man ja sehr wenig Einfluss drauf hat, sage ich jetzt mal, wo man einfach nicht kontrollieren kann und auch zum Glück nicht kontrollieren kann, muss man ja sagen.
Richtig.
Ich glaube, da ist es durchaus teilweise vernünftiger zu sagen, wenn ihr euch jetzt in der Außengastro trefft, da sitzt ihr draußen in der frischen Luft. Ist besser, als wenn ihr euch bei euch zu Hause trefft. Und wir haben noch ein Hygienekonzept dazu und wir können nachverfolgen, wer denn da vielleicht dann infiziert wurde. Ist aus meiner Sicht ein besseres Konzept, als zu sagen, bleibt mal alle zu Hause und die Leute treffen sich ja trotzdem irgendwie. Jetzt, wo das Wetter besser wird, machen sie es eher draußen. Deswegen ist es wahrscheinlich zumindest auch ein Faktor, weswegen ja die Inzidenzen runtergehen. Aber ich meine, man kann Menschen nicht so lange sagen, bleibt mal zu Hause und trefft bitte keine anderen Leute. Das funktioniert Einfach nicht. Und ich habe von mehreren Leuten auch, denen ich mich unabhängig mal drüber unterhalten habe, tatsächlich auch gehört, dass alle so, ich glaube so im Februar war das rum, so wirklich so ein richtiges Tief hatten. Mhm. Also weiß nicht, wie es bei euch war. Mhm. Bei mir war es auch so, wo man einfach so sich so mal gesagt hat, das reicht jetzt auch.
Ja.
Das ist jetzt auch mal langsam gut. Ich will jetzt mal wieder in eine Kneipe ein Bierchen trinken, ich will jetzt mal wieder auf ein Konzert gehen, ich will jetzt mal wieder ins Stadion gehen. All solche Sachen.
Genauso ging es mir auch. Ja, ja, da hatte ich dann, da fehlte dann auch so der Blick nach vorn, so dieses, die Aussicht, dass es mal irgendwie in absehbarer Zeit besser wird. Das ist ja jetzt zum Glück mittlerweile ein bisschen positiver, aber da hatte ich tatsächlich ein absolutes Tief und habe gesagt, ich habe jetzt einfach wirklich die Nase voll. Ja, und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt auch scheißegal, um es mal salopp zu sagen. Ich besuche jetzt einfach mal meinen Bruder zum Geburtstag, auch wenn ich es eigentlich nicht darf. Und ich sag mal, da fehlt dann, da hat mich dann auch tatsächlich, hat mich da auch die ständig wechselnden Verordnungsregeln hier in Sachsen-Anhalt, die haben mich da auch nicht mitgenommen. Das habe ich dann irgendwann sich gefragt, aber mit wie vielen Leuten darf ich mich jetzt
treffen?
Ja. Ist mir jetzt auch egal.
Wer soll da durchblicken? Ja. Ne? Dann war es okay, Familie zählt dann plus halb dazu, außer an Samstagen, da ist es dann Drittel so ungefähr.
Ja.
Es war alles, fand ich auch ein bisschen...
Sehr, sehr skurril, ja. Ich hab jetzt bloß ein bisschen Angst, also wir sind ja jetzt in der dritten Welle, also ich bin mal gespannt, wenn wir den Podcast vielleicht mal in 10 Jahren hören, wie wir dann darüber denken oder was. Also, und jetzt kommt der Sommer, das hatten wir ja nach der ersten Welle auch schon, da gingen die Inzidenzen runter, da haben alle plötzlich auch so ein Entspannungsgefühl gehabt, und was ich eben sehr schlimm finde, so aus auch ein bisschen rückblickend, muss man fairerweise sagen, dass Politik die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Also man hätte viele Sachen, also die Virologen haben gewarnt, die haben gesagt, es werden weitere Wellen kommen, und die Politik hat gesagt, ja, wir haben noch gar kein Problem. Es ist der Sommer, den Leuten geht es gut. Da habe ich ein bisschen Angst, dass wir jetzt wieder in so eine Spirale kommen und unsere Hausaufgaben nicht machen, wenn die Zahlen jetzt runtergehen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Natürlich, die Gefahr ist immer da. Aber ich glaube, dass es schon alles mit dem Impfen jetzt so halbwegs zumindest klappen wird. Ich glaube das aber auch nur aus einem Grund, nämlich weil Bundestagswahlen sind. Und weil ich nicht glaube, dass die CDU so naiv ist und sagt, wir kriegen für alle ein Impfangebot in diesem Sommer hin, wenn sie es nicht halten. Naja. Das ist der einzige Grund. Also da müssen die sich, ich glaube, die sind sich da schon ziemlich sicher, dass das irgendwie klappen wird. Mhm. Auch wenn das natürlich, wenn man so die Bilder aus Israel teilweise sieht, das tut schon dann ein bisschen weh, wenn man sich überlegt, wir sitzen hier noch im Homeoffice und...
Ja, selbst die Engländer, die sind ja auch schon wieder beim Feiern. Ja? Die sitzen in ihren Pubs und trinken ihr Guinness. Ja.
Und haben zu wenig Bier, aber.
Und haben zu, ja.
Aber das ist ja auch eine spannende Sache, ja. Also wieder Bürokratie. Ein Freund von mir, der ist Arzt, der hat gesagt, also wenn ich jetzt jemanden impfe mit AstraZeneca oder irgendwas anderem, habe ich 8 Seiten Belehrung, die ich mit ihm da durchgehen muss und der muss unterschreiben und sonst nicht was. Und er schafft, wenn er dieses Prozedere dort durchgeht, am Tag eine Summe X an Impfungen. Ja. Und dann habe ich so die Bilder aus den USA gesehen und da hieß es, also wir haben hier Impfen to go, also irgendwie an irgendeiner, am Parkplatz.
Ja, ja.
Der impft, in jeder Drogerie wird geimpft. Also das ist irgendwie... auch ein ganz anderer Spirit, der da ist. Die wollen das Problem lösen und dann sagen sie einfach mal jetzt, egal, wer will, komm her und kriegst eine Impfung. Das
ist so ein bisschen typisch deutsch. Man möchte es zu gerecht machen manchmal. Auch mit dieser Impfpriorisierung, so nach dem Motto, wir schmeißen lieber Impfstoff weg, als dass wir jemanden impfen.
Das ist auch verrückt,
ja. Ich finde das, boah. Ich habe vorhin noch den Podcast tatsächlich heute von Christian Lindner und Nico Rosberg gehört.
Ja, ja.
Und da ging es auch dann kurzzeitig mal so um Innovation und BioNTech. Und da war es auch ganz lustig. Da hat er gesagt, ja, hier wird es hergestellt, aber wir sind die Einzigen, die ihn dann am Ende nicht kriegen.
Ja.
So schade das ist, aber ein bisschen was Wahres ist ja dran.
Ja, mit diesem Wegwerfen, weil du es so angesprochen hast, also das ist für mich eine Sache, die hat mich, also ich, als ich das erste Mal gehört habe in einer anderen Konstellation, das hat mich tatsächlich fassungslos gemacht. Also weil aus bürokratischen Gründen das wegzutun, ja, also da kann man nur den Kopf schütteln, ja. Das ist eben wirklich
naja, typisch deutsch. Und auch, da ist ja in diesen Ampullen ist ja so viel drin, dass du irgendwie noch eine Person mehr impfen könntest. Genau. Das darfst du aber nicht, weil das dafür nicht zugelassen ist. Ja, da muss dann erst wieder irgendwie das Bundesamt das freigeben, dass die Leute das nicht sozusagen wegschmeißen müssen, sondern da andere spritzen und dann den letzten Rest noch verimpfen.
Ich meine, ja, also ich glaube, es ist so, dass der Hersteller, also BioNTech, ist nicht für, ich glaube, 6 kriegt man aktuell raus oder 5 und nicht 6, für einen mehr, genau. nicht für einen mehr angemeldet hat und deswegen die auch nicht dafür haftbar macht. Also man sie nicht dafür haftbar machen kann. Die wollen halt auf Nummer sicher gehen, was man ja auch verstehen kann.
Ja.
Aber es ist dann am Ende haftet halt wohl der am Ende haftet dann wohl der Arzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist es natürlich für einen Arzt auch kann ich das nachvollziehen, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Es gibt Ärzte, die impfen das.
Ja.
Aber es gibt eben auch welche, die sagen, sie machen es nicht. Und ich glaube, beides ist legitim.
Also, aber da könnte man als Staat doch sagen oder als Gemeinschaft sagen, wir übernehmen die Haftung als Gemeinschaft und retten damit Leben. Ja, das ist das, was mich so fassungslos macht daran. Klar, mit den Haftungsgründen, das sehe ich genauso und das ist ein Problem durchaus. Aber in Amerika geht es ja offensichtlich auch und die haben, glaube ich, haftungsmäßig ganz andere Hausnummern als in Deutschland. Also.
Die waren ein bisschen mehr wirklich auf die Problemlösung fixiert. Also ich habe das auch gehört, dass da teilweise wirklich beim Einkaufen dann gefragt wird, hier möchtest du dich impfen lassen. Dann kriegst du halt fix die Impfung.
Da gab ja sowas, hatten wir letztes Mal, wo es einen Joint dazu gibt, ja, New York oder sowas. Da war Thomas ja so begeistert davon. Ich bin da ja nicht so ein Fan von.
Aber hattest du keinen Joint bekommen zum Impfen?
Ich war noch nicht impfen.
So. Da kriegst du einen Joint.
Nee.
Nein.
Also da bin ich ja froh, dass das so ein bisschen anders ist. Aber da, wir müssen ja nicht überall übereinstimmen. Ja? Das ist so ein bisschen... Jetzt
ruft dich wer an, Alex.
Ja, das ist halt, wenn man beim Podcasten das Handy nicht ausmacht.
Du hast Bereitschaftsdienst. Lass mich raten, du hast Bereitschaftsdienst und musst jetzt zur Durchsuchung.
Nee, später. Nee, alles gut. Ja, Konstantin Halle. Wenn du gewählt wirst, was wäre so dein erstes Thema, was du angehen würdest mit aller Kraft, die in dir wohnt?
Boah, das ist...
Das Thema deiner ersten Rede im Land.
Das Thema meiner ersten. Ich denke, es wäre was aus dem Bereich Jugend. Es wäre auf jeden Fall was, wo ich glaube, wo wir schnell was machen müssen. Auch gerade, was jetzt so Corona angeht. Wir haben viele junge Menschen, die verhaltensauffällig sind. Wir haben viele junge Menschen, die unter Existenzängsten leiden und so weiter. Ich glaube, da muss man ganz, ganz schnell was machen, dass wir nicht am Ende so eine Corona-Generation, sage ich jetzt mal, haben, die vielleicht ein bisschen abgehängt wurden aus Gründen, wofür sie nichts können. Mhm. Und das wäre was, da müssen wir sofort ran.
So diese sozialen Kollateralschäden, ne? Das
genau.
Ist so. Sozial, psychologisch, psychiatrisch, das alles hat ja noch keiner so richtig erforscht, so die Langzeitfolgen. Ist ja bestimmt auch nicht ganz ohne.
Nee, das ist, also ich finde es auch prinzipiell natürlich ein super spannendes Thema irgendwie. Aber man möchte natürlich, also dass halt immer so das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen dranhängen, ist natürlich schwierig. Aber da muss man, glaube ich, jetzt zügig ran. Auch was so im Bildungsbereich das Ganze natürlich angeht.
Ist was für deine Promotion, Konstantin. Mhm.
Aber es ist wirklich ein Thema, ja, also auch aus kriminalistisch-kriminologischer Sicht. Also es gibt Untersuchungen noch aus der ersten Welle tatsächlich, dass und auch Zahlen, dass die Gewalt also im familiären Bereich zugenommen hat, tatsächlich. Und also während andere Straftaten absolut rückläufig sind, Tageswohnungseinbruch zum Beispiel oder Einbruch in Einfamilienhäuser etc., ist natürlich Gewalt in der Familie echt ein Thema geworden. Ja. Internetstraftaten sind in die Höhe geschossen. Ich meine, da muss man kein Weiser sein, um das vorauszusagen. Wenn alle zu Hause sind und nicht rausgehen können, dass dann weniger eingebrochen wird, das ist schon klar.
Haben die eigentlich auch Novemberhilfen bekommen?
Die Einmarsche? Nee, also die könnten einem tatsächlich fast leid tun an der Stelle, ja. Aber die sind dann eben ausgewichen aufs Internet halt. Aber das ist wirklich ein Problem. Und Gewalt in der Familie, das wird ja in einem normalen Umfeld oftmals kompensiert dadurch, dass die Leute eben ausweichen können, halt in ihre Berufstätigkeit, in Schulen, in sozialen Einrichtungen und da halt sicherlich auch Probleme gelöst werden können, die man vielleicht nicht löst, wenn man nicht raus kann halt. Und wenn man in einer Wohnung, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr wohnt, aber viele haben eben halt auch nicht die Chance, viel Raum zu haben beim Wohnen. Und da ist es halt auch schwierig, wenn du auf engem Raum lange Zeit zusammen bist, ja, ohne die Möglichkeiten zu haben, da mal rauszukommen. Das ist, ja, das ist polizeilich ein Thema auf jeden Fall. Und das wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich.
Aber ich finde tatsächlich, dass das gesellschaftlich im Moment gar nicht so sehr Thema ist.
Also, nee, leider nicht. Aber das wird kommen.
Es muss kommen. Aber also ich wusste jetzt nicht, wie sehr das polizeilich Thema ist. Aber klar, da hat man irgendwie so im ersten Lockdown, finde ich, ein bisschen drüber geredet. So häusliche Gewalt, da gab es immer mal Leute, die da gesagt haben, hier, die dürfen wir nicht vergessen.
Genau.
Aber so irgendwie seit dem Sommer hat man davon nichts mehr gehört. Und ich glaube, das ist...
Ja, bei der Polizei und in der Öffentlichkeit wird das immer erst, also bei der Polizei nicht, aber in der Öffentlichkeit wird das immer erst Thema, wenn die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht wird. Und wenn man dann ganz erstaunt draufschaut und sagt, was, Tageswohnungseinbrüche sind zurückgegangen, kann ich mir ja gar nicht vorstellen, oder eben andere Straftaten steigen, ja, wo dann die Leute, die damit umgehen müssen, sicherlich auch bei den Gerichten alle sagen, klar, ist eigentlich logisch, hätte man politisch vielleicht auch schon darauf reagieren können in irgendeiner Form, ja. Aber gut, im Nachhinein ist man gut reden, weiß ich auch.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, das stimmt.
Und die Probleme, die muss man auch erstmal lösen, ja, das ist ganz klar. Aber wird definitiv ein Problem sein mit all den, auch die ganzen psychischen Folgen, von denen du gesprochen hast. Also, und da sollten wir uns drauf einstellen, also als Land, auch als soziale Gemeinschaft.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, ein bisschen für zu sensibilisieren. Weil ich habe das Gefühl, wenn Menschen sagen, dass sie psychisch eine Krankheit haben, dann wird das immer sehr, sehr als Schwäche angesehen.
Ja, genau.
Aber wenn jetzt jemand Rad fährt und sich ein Bein bricht, dann wird das ja auch nicht als Schwäche angesehen. Ja, wenn er vielleicht angefahren wird oder wie auch immer. Oder wenn jemand auf dem Eis ausrutscht, das hätte ja diesen Winter auch durchaus mal passieren können bei der Schneemenge, und sich was bricht. Naja, dann ist man eben auf Hilfe angewiesen. Und genauso ist das ja bei psychischen Krankheiten auch. Ja. Und ich glaube, da muss man in der Gesellschaft auch noch ein bisschen für sensibilisieren, einfach, dass man die Leute unterstützt und den Leuten hilft. Da fehlt es, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Doch, das stimmt. Also auch so generell der Wert von schweren psychischen Erkrankungen, also der Krankheitswert, der wird häufig unterschätzt. Gerade so, wenn es um Erwerbsminderungsrenten geht, da ist man schnell dabei zu sagen, naja, ist jetzt ja nicht so schlimm und nur haben sie sich mal nicht so und sie können doch jetzt irgendwie nochmal 6 Stunden arbeiten, das kann ja nicht so schlimm sein. Das erlebe ich ja auch im beruflichen Alltag, ja, dass die Leute dann kommen und tatsächlich auch kaputt sind, halt psychisch kaputt sind und das macht einen dann eben auch körperlich fertig und dann wird eben gesagt, naja, dann machen wir jetzt mal ein Gutachten und das Gutachten kommt dann zu dem Ergebnis, naja, ist alles nicht so schlimm. Aber ich denke mal, da müssen wir auch noch ein bisschen, da muss die Gesellschaft auch noch ein bisschen dran arbeiten, so an der Akzeptanz.
Aber da ist man auch wieder ein bisschen bei der Bürokratie, wenn man dann
die ganzen
Gutachten hat, ne?
Na ja, klar, dickes Gutachten, wo dann oftmals schon von vornherein feststeht, was rauskommt, das ist eben, könnte irgendwie noch ein bisschen besser.
Diese Gutachtenmanie ist ja sowieso sehr, sehr verbreitet, ja, in vielen Sachen, also gerade bei den Gerichten ist es ja immer so, also der gesunde Menschenverstand ist ja das eine, aber glauben tut man es nur, wenn es ein Gutachter sagt oder ein Experte irgendwie unterschrieben hat. Also da sind 2 Häuser und alle im Raum sehen, das sind die gleichen Häuser. Aber glauben tut man es erst, wenn ein Gutachter das auf ein Papier geschrieben hat und gesagt hat, das sind dieselben Häuser. Dann kann das Gericht sagen, also ich habe mich jetzt auf den Gutachter verlassen. Und alle anderen können das auch sagen und die Verantwortung wird so ein bisschen delegiert. Also das finde ich immer sehr spannend. Das ist jetzt so ein Beispiel, das ist ja bei solchen psychischen Erkrankungen ähnlich. Ja, das ist ja. Ich hätte noch ein Thema, was mich interessieren würde. Vielleicht, weiß ich nicht, weil wir vorhin so von dem Freiheitsdrang der Leute gesprochen haben. Ja. Ich habe so beobachtet, gerade so in dem letzten Vierteljahr, halben Jahr vielleicht auch schon, dass wir unglaublich große und intensive Demonstrationen hatten im Land. Und ich will jetzt gar nicht mal so auf die politische Agenda der einzelnen Demonstrationen schauen, also wie die jetzt, wo die herkamen und warum die gemacht wurden. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute so eine Demonstration schon auch so als Befreiungsschlag wahrgenommen haben. Also ich fand das immer faszinierend, wenn wir auf der einen Seite von Lockdown gesprochen haben und von Einschränkungen, dass die Leute auf der anderen Seite, also egal von welcher politischen Couleur, also diesen Drang hatten, auf die Straße zu gehen, oder? Also wie habt ihr das wahrgenommen?
Demonstration als Freizeit.
Nee, als
damit man mal rauskommt, ja.
Als Ausbruch auch aus, ja, dieser, ja, aus dieser ganzen, also das war wirklich, also selbst Leute, die Angst vor Corona hatten und die da sich an alle Regeln gehalten haben, sind auf solche Demonstrationen gegangen, wo ja die Wahrscheinlichkeit, dass du mit vielen Menschen zusammenkommst, ziemlich groß ist. Ja. Also weiß ich nicht, ist das bloß meine Wahrnehmung oder ist das...
Naja, das hat schon viele Menschen alles bewegt, fand ich. Ja. Du hattest dann so, also waren dann Menschenmassen unterwegs, das dann immer so gut war, da kann man wahrscheinlich dran zweifeln.
Aber das war ja auch kein deutsches Phänomen. Das war ja also europaweit, weltweit sogar, diese großen Proteste, die du da überall hattest. Also nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen, manchmal auch dafür, manchmal für völlig andere politische Agendas. Also hat mich fasziniert, also dass das so, dass man das als Ventil dann auch so offen gelassen hat an der einen oder anderen Stelle.
Wir machen eine Demo.
Ja, mit Sicherheit. Aber das ist ja auch tatsächlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man, oder rein theoretisch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man mit mehr als 5 Leuten zusammenkommen darf, ist, dass man eine Demo anmeldet.
Genau.
Ja. Also ich will das jetzt nicht abtun oder so. Das sind alles wichtige politische Agenden. Also ich will da keinem zu nahe treten. Da hatte jeder bestimmt seinen Grund, warum er seine politische Meinung so zum Ausdruck bringen konnte. Ich fand es einfach beeindruckend, dass gerade in dieser, also wir verbieten einem Gastronomen, seinen Biergarten aufzumachen, wo 5 Leute mit Abstand beieinander sitzen, ja, aber lassen Demonstrationen zu, wo 1000 Leute zusammenkommen. Das hat mich fasziniert. Ich weiß, dass das Grundrecht auf Demonstration, dass das ein sehr großes ist, alles klar.
Oh, das ist aber generell ja auch so ein Punkt gewesen, was einfach teilweise nicht so nachvollziehbar ist für viele Menschen in der Corona-Politik. Das wird erlaubt und das andere nicht. Und also man kann auch durchaus, ne, auch wenn ich persönlich ja jemand bin, der gerne Sport guckt, aber man darf sich durchaus auch fragen, ist es denn so sinnvoll, dass man die Bundesliga die ganze Zeit hat weiterlaufen lassen? Oder auch die zweite und dritte Liga?
Was für ein Signal geht davon aus? Ja, wenn man das
genau.
So, klar ist das deren Beruf und die müssen damit Geld verdienen, aber
von einem Gastronomen ist es ja genauso der Beruf, das Bier zu zapfen und das darf er nicht. Also dann ist die Frage, warum wird es einfach anders?
Anders gut, beim Fußball glaube ich einfach mal, dass es auch dafür gedacht war, dass die Leute, also das ist ja für sehr viele auch eine sehr wichtige Sache und auch noch was Positives neben all dem Problematischen. Und wenn man das auch noch abdreht, ich glaube, das war, also Bundesliga war, glaube ich, tatsächlich Kompensation für viele Einschränkungen so ein bisschen. Also meine Lesart.
Ja, ich vor allem so im ersten Lockdown war es dann auch ganz nett, als es wieder lief. Mhm. Also definitiv. Jetzt so aktuell ist es bei mir so ein bisschen, ja, man schaut immer mal, aber wenn jetzt man es nicht schafft, ist jetzt auch kein Weltuntergang.
Was komisch ohne Fans im Stadion, oder?
Ja, das ist total, es fehlt einfach was. Ja, ja. Es fehlt total, glaub, was.
Wird man sich nie dran gewöhnen, glaube ich, so richtig.
Nee. Nee, ist auch gut, dass man sich nicht dran gewöhnt, glaube ich.
Ja, stimmt, da hast du recht.
Okay, ist eigentlich immer sonst Thomas sein Part, aber ich habe mal auf die
Uhr geguckt. Darauf hinzuweisen, dass wir am Ende unserer Episode angekommen sind. Stimmt, die unangenehme Aufgabe habe immer ich. Aber Konstantin, das war sehr spannend. Das war sehr interessant, absolut unterhaltsam.
Ich fand es auch super spannend, war mein erster Podcast und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, nee, war toll, war klasse.
Danke. Muss ja nicht der letzte sein. Den nächsten machen wir nach deiner ersten Rede im Landtag.
Genau.
Sehr gerne, sehr gerne.
Okay, ja, danke schön. Euch einen schönen Tag und genau.
Kommt gut durch die Zeit.
Genau, danke, dass du da warst, Konstantin, und tschüss.
Tschüss.
Bis demnächst, Konstantin. Ciao.